Geschwister, von Gott geliebt, ich kenne eure Erwählung. So würde Paulus vielleicht heute Morgen diese Predigt über das erste Kapitel des Thessalonicher Briefes beginnen. Ich möchte bei diesem ersten Kapitel nicht den Blick auf den Apostel Paulus richten, sondern einfach mal auf die junge Gemeinde in Thessalonich. Und die Thessalonicher waren genauso Erwählte Gottes wie wir heute. Aber was können wir von ihnen lernen, von dieser so ganz jungen Gemeinde? Wie sieht es in unseren Gemeinden aus, die alle schon über 100 Jahre alt sind? Und natürlich beschäftigt mich dabei auch die Frage, was kann ich von den Christen in Thessalonich lernen, was für mein Glaubensleben hilfreich ist? Paulus schreibt ihnen, ich kenne eure Erwählung, und dann berichtet er von ihrer Bekehrung, wie sie sich von den Götzen abgewandt und dem wahren Gott zugewandt haben. Nach Paulus hat also jede Bekehrung eine doppelte Bewegungsrichtung. Es ist nämlich eine Bekehrung weg von den Götzen und es ist eine Bekehrung hin zu Gott. Das ist für manche ein gewaltiger geistlicher Schritt, weil es ja eben eine ganz neue Orientierung ist. Die Thessalonicher kannten den Vielgötterglauben. Sie haben Götzenbilder angebetet und nun sollten sie sich einem Gott zuwenden, den sie nicht sehen konnten und der allein wahre Gott ist. Ein wirklich entscheidender und nicht einfacher Schritt. Viele meinen, dass das für uns heute überhaupt gar kein Thema ist, weil wir ja keinen Vielgötterglauben haben und die meisten werden wahrscheinlich auch keine Götzenfiguren zu Hause haben, die sie anbeten. Aber es muss doch die Frage erlaubt sein, ob wir nicht einen ganz anderen Götzen anbeten. Ein Ausleger schrieb zu dieser Stelle, ist es denn für Gläubige möglich, noch mit Götzen beschäftigt zu sein? Denken wir nur an Reitvereine, Fußballvereine, Fernsehen und so weiter. Ich muss zugeben, das hatte ich in einer modernen Auslegung nicht erwartet, dass sportliches Vergnügen noch als Götzendienst bezeichnet wird. Natürlich kann eine Vergötterung eines Fußballfans oder sowas zum Götzendienst werden. Aber nur, wenn man an einem Reitverein teilnimmt? Wieso spricht dieser Ausleger zum Beispiel nicht von der Habgier, die in der Bibel doch ausdrücklich als Götzendienst bezeichnet wird? Und Habgier kann Arme und Reiche gleichermaßen betreffen. Auch Arme können total habgierig sein, weil sie nur daran denken, wie sie mehr Geld bekommen können. Ich denke aber, grundsätzlich geht es tiefer, wenn wir über Götzendienst nachdenken. Es geht gar nicht um ein einzelnes Verhalten, sondern es geht um den ganzen Menschen und seine Einstellung. Unser Götze ist unser Ich. Das sind wir selbst. So sagt es Paulus zum Beispiel auch im Römerbrief. Manchmal frage ich mich, ob sich die Menschen in unseren Gemeinden überhaupt bekehrt haben. Also bekehrt in dieser doppelten Bewegungsrichtung, wie Paulus das schreibt. Nämlich nicht nur hin zu Gott, sondern auch weg von dem eigenen Ich, von dem Drehen um sich selbst, von dem Suchen und der Selbstbestätigung. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt für unseren Glauben. Ich erlebe es jedenfalls, gerade im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass einfach mehr die Fragen im Raum stehen, was habe ich davon? Tut mir das gut? Wie sind meine spirituellen Erfahrungen? Und so weiter. Und es geht weniger um die Frage, was Gottes Wille ist, beziehungsweise auch, was in der Bibel steht. Ich habe es neulich erst erlebt, dass mir eine junge Frau sagte, dass sie ihr spirituelles Erleben höher stellt als das, was in der Bibel steht. Für sie ist Paulus eben auch nur ein ganz normaler Mensch, der seine Meinung hat. Ich bin mir sicher, neben dem Glauben an Gott sitzt oft noch das Ich des Lebens auf dem Thron. Eine echte Bekehrung zum lebendigen und wahren Gott ist aber immer und notwendigerweise eine Abkehr von all dem, was uns als Menschen beherrscht, was uns absolut wichtig ist. Bekehrung ist ein Herrschaftswechsel. Das Ich gibt den Thron frei für Jesus Christus. Und darum bekennen wir ihn auch als unseren Herrn. Darum eine konkrete Frage heute Morgen an dich. Hast du dich bekehrt? Und zwar in diesem doppelten Sinne bekehrt, weg von dir selbst und dem Drehen um dich, deine eigenen Belange, hin zu dem lebendigen Gott, der dir das Leben schenkt? Eine wirklich entscheidende Frage. Und da kommt dazu im Brief des Paulus in diesem ersten Kapitel noch ein so ganz kleiner Satz daher, den wir gerne überlesen, auch weil er einfach unbequem ist, weil er diese Abkehr vom Ich nochmal ganz deutlich macht. Dieser Satz heißt, um ihm zu dienen. Die Bekehrung der Thessalonicher besteht also nicht nur in der Abwendung von den Götzen und der Hinwendung zu Gott, sondern diese Hinwendung zu Gott, ihre Bekehrung hat ein Ziel, ihm zu dienen. Bekehrung hat immer Auswirkung, hat ein Ziel. Und es geht nicht nur um unser Heil. Es geht nicht nur darum, dass wir gerettet sind. Da kommen wir leicht wieder auf das Drehen um uns selbst und dass das Ich auf dem Thron sitzt. Hauptsache, ich bin gerettet. Die Thessalonicher kehrten zum wahren Gott um, ihm zu dienen. Paulus benutzt hier wie an vielen Stellen in der Bibel das Wort Sklave und bezeichnet sich selbst als Sklave Jesu Christi und er sieht das nicht als einen Schimpf oder Schande, sondern als Ehrbezeichnung. Das ist unser Auftrag, das gehört zu unserem Leben als Christen dazu, dass wir Sklaven Jesu Christi werden, dass wir Gott dienen. Bekehrung führt eben nicht zu einem religiösen Genuss, zu einem Glücksgefühl, führt nicht zum eigenen Ich, sondern die Bekehrung führt in den Dienst für den anderen, in den Dienst für Christus. Bekehrung führt zu Christus hin. Johannes vom Kreuz nannte es geistliche Habgier, also Götzendienst, wenn die Frömmigkeit, wenn die Religion nur der eigenen Gesundheit, dem eigenen Wohlbefinden, der Steigerung des Lebensstandards und so weiter, also dem eigenen Ich dient. Geistliche Habgier. Ich muss etwas von meinem Glauben haben. Aber eine solche Form des religiösen Lebens wird keine echten Nachfolger Jesu Christi hervorbringen. Das, was die Menschen in Mazedonien und Achaia beeindruckt hat, das war die Hingabe, das war der Dienst der Thessalonicher aufgrund des Evangeliums und ihrer eigenen Bekehrung. Die Thessalonicher waren nämlich zu Vorbildern des Glaubens geworden. Paulus bescheinigt ihnen, dass er überall, wo er hinkommt, von ihrem Glauben hört, von ihrer Bekehrung, von ihrem Dienst und von ihrer Erwartung auf den Herrn. Neben dem Dienst für Gott lebten sie nämlich in dieser beständigen Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Wenn wir dienen, ohne den Herrn wirklich zu erwarten, ja, dann fehlt uns die Motivation für den Dienst. Und vielleicht ist das auch ein Problem in unseren Gemeinden, dass so wenige motiviert sind für ihren Dienst, für den Herrn, weil sie einfach keine Perspektive haben, weil sie das nicht mehr sehen, dass Jesus Christus wiederkommt und dass wir einmal in seiner Herrlichkeit sein werden. Aber wenn wir das erkennen, wenn das unsere Perspektive ist für unser Leben, dass wir in der Herrlichkeit Gottes sein werden, wie leicht fällt es dann, hier auf dieser Erde diesem Herrn zu dienen. Wenn wir aber andererseits nur auf die Erwartung des Herrn schauen, dann kann das auch lähmende Auswirkungen auf den Dienst haben. Das ist bei den Thessalonichern so passiert. Sie haben quasi das Wiederkommen des Herrn erwartet. Und Paulus schreibt ihnen im zweiten Brief, schaut doch nicht nur in den Himmel. Jesus kommt wieder. Aber das heißt nicht, dass ihr eure Arbeit vernachlässigen dürft, um das zu erwarten. Geht an eure Arbeit, dient Jesus Christus. Dass Jesus Christus wiederkommt, das steht den Thessalonichern vor Augen und das prägt ihren Glauben, aber eben auch ihr Glaubensleben. Der Glaube der Thessalonicher ist glaubwürdig und damit missionarisch, hat eine Ausstrahlung. Lebendiger Glaube ist nicht nur eine Ermutigung für die Mitchristen, sondern vor allen Dingen auch ein Denkanstoß für die Nichtchristen. Die Gemeinde Thessalonich war wirklich eine Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen blieb, so wie es Jesus Christus von seinen Nachfolgern gefordert hat. Natürlich war es relativ einfach, damals das Evangelium zu verbreiten. Thessalonich lag an der großen römischen Reichsstraße der Via Ignatia. Da kamen viele Menschen von Rom durch, die in den Osten wollten. Außerdem war Thessalonich eine große Handels- und Hafenstadt. Es gab eine rege Seefahrt und so konnte sich die Kunde von den Ereignissen und dem Glauben der Thessalonicher schnell und weit verbreiten. Aber ganz ehrlich, ohne diese klare Bekehrung der Thessalonicher, wenn es nicht sichtbar geworden wäre, dass sie sich von den Götzen abgewendet haben, um Gott zu dienen, dann wäre diese Nachricht über ihren Glauben nicht so verbreitet worden. Die innere Umkehr ist das, was Gott sieht. Und die äußere Umkehr ist das, was von den Menschen gesehen wird. Und das wurde auch bei den Thessalonichern ganz deutlich gesehen. Die Abwendung von den Götzendiensten und der Dienst für Gott. Eine klare Bekehrung ist immer eine wirksame Form von Evangelisation. Vielleicht mangelt es unseren Gemeinden auch daran. Die Bekehrung der Thessalonicher sprach sich jedenfalls rum in Mazedonien und Achaia. Das waren die damaligen Provinzen Griechenlands. Und Paulus schrieb den Thessalonichern, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Ich habe das mal umgesetzt ins Deutsche. Das bedeutet, wenn heute in Stuttgart über unseren Glauben und unsere Liebe hier im Hinterland geredet wird, dann entspricht das ungefähr der Entfernung von Thessalonich nach Korinth. Und ich habe gedacht, das wäre doch echt cool, wenn wir einen solchen Brief aus Stuttgart bekommen würden, in dem es heißt, ihr seid ein Vorbild geworden im Hinterland, in ganz Hessen und darüber hinaus. Wir haben in Stuttgart von eurem Glauben gehört. Von euch aus ist euer Glaube an Gott an allen Orten Deutschlands bekannt geworden. Also ich habe so einen Brief noch nicht bekommen, aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, ob der Ruf unseres Glaubens hier im Hinterland, aber auch darüber hinaus erschallt. Es mag manchen übertrieben erscheinen, aber grundsätzlich gilt es doch für uns, dass wir Vorbilder im Glauben sein sollen. Das ist unser Auftrag, eine Stadt auf dem Berg zu sein. Unser Licht soll hell leuchten. Und dann fragen wir mal konkret, reden die Leute in unseren Dörfern über unseren Glauben? Und zwar im positiven Sinn. Und nicht so in dem Sinne, naja, ach da oben die Christen, die Heuchler und so weiter, das kennen wir auch. Aber reden die Menschen im Dorf positiv über unseren Glauben? Und zwar so, dass sie sich selbst davon prägen lassen, weil wir ihnen zum Vorbild werden? Paulus beschreibt das Vorgehen, wie sich die gute Nachricht, das Evangelium ausbreitet. Man benutzt nicht direkt ein Bild, aber mir ist dieses Bild sofort in den Kopf gekommen. Wenn man einen Stein in einen See wirft, dann breiten sich die Wellen nach und nach aus. Jesus Christus ist der Stein, der zum Anstoß wurde. Seine Jünger haben den Glauben weitergetragen. Paulus ist zum Glauben gekommen und hat diesen Glauben dann nach Europa gebracht. Die Thessalonicher haben ihn bei Paulus, Timotheus und Silas gesehen, haben ihn aufgegriffen und von ihnen aus hat er sich dann weiterverbreitet. Und letztendlich ist diese Welle irgendwann auch bei uns gelandet. Aber die Welle endet hier doch nicht bei uns. sondern wir sind dazu berufen, unseren Glauben bekannt zu machen, damit diese Welle weitergeht, damit das Evangelium weiter ausgebreitet wird. Andere Menschen sollen zum Glauben kommen. Aber wie Paulus es schreibt, sind wir eben zunächst Nachahmer und dann erst Vorbilder, genauso wie die Thessalonicher. Sie haben von Paulus gehört und an ihm sehen können, was Glaube an den lebendigen Gott und Dienst für Jesus Christus bedeutet. Das Evangelium wurde den Thessalonichern nicht nur gesagt, sondern es geschah bei ihnen. So schreibt Paulus ausdrücklich, das Evangelium geschah. Die Verkündigung der Apostel wurde durch Zeichen und Wunder von Gott bestätigt. Aber das Wort geschah auch, weil Paulus, Timotheus und Silas nicht nur redeten, sondern weil sie das lebten, was sie verkündigt haben. Sie waren die Vorbilder im Glauben. Und es ist spannend, immer mal wieder im Griechischen zu gucken. Die griechische Sprache benutzt für das Wort Vorbild den Begriff Typus. Und eine Type, das ist ein Bild aus dem Bereich des Drucks. Früher wurden die einzelnen Buchstaben aus Metall oder Holz ausgeschnitten. Das war eine Type. Und die wurde dann mit Farbe bestrichen und dann wurde sie auf das Papier gedruckt. Kennt das auch aus dem Kartoffeldruck? Dass man eine halbe Kartoffel nimmt, dann schneidet man ein Bild aus und dann druckt man das mit Farbe auf Papier. Und je genauer, je feiner die Type geprägt wird, umso besser ist natürlich das Abbild. Paulus wurde von Jesus Christus geprägt und so zu einer Type für die Thessalonicher. Und die Thessalonicher wiederum ließen sich von Paulus prägen, um dann einen Abdruck von Jesus Christus in dieser Welt zu hinterlassen. Die Thessalonicher waren nicht in erster Linie Vorbilder, sondern zuerst waren sie Nachahmer. Paulus schreibt, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. So habt ihr die Botschaft durch den Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Die Thessalonicher sind keine Vorbilder geworden, weil sie so originell waren, weil sie sich selbst dargestellt hätten, weil sie ja Nachahmer oder Nachfolger sein wollten. Das haben sie nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern sie waren Vorbilder, weil sie in der Kraft des Heiligen Geistes es gesehen und erkannt haben, wie Paulus und seine Begleiter Glauben gelebt haben. Sie waren Nachahmer der Apostel und des Herrn, so schreibt Paulus. Ich habe mich gefragt, ja, warum denn diese Reihenfolge? Eigentlich müsste es doch heißen, sie waren Nachahmer von Jesus Christus, dem Herrn, und von Paulus. Aber Paulus stellt es genau andersrum. Und ich glaube, das ist so. Die Thessalonicher sehen zuerst im Leben von Paulus und den anderen, wie Glaube aussieht. Sie erkennen in ihnen Jesus Christus. Sie erleben, dass Paulus selbst Jesus Christus nachahmt und er hat sie dadurch zum Herrn geführt. Nachahmen ist das, was wir bei anderen sehen. Aber nicht imitieren, nicht einfach wiederholen eines Vorbildes, nicht nachäffen oder kopieren. Auch bei der Nachahmung geht es immer um deine eigene Leidenschaft im Glauben. Es geht um deine Bereitschaft, dich für Christus hinzugeben. Und zwar an der Stelle, an der Gott es für dich vorgesehen hat. Die Thessalonicher hielten das nicht nur für wahr, was Paulus predigte, sondern sie ließen sich in ihrer ganzen Existenz von Jesus Christus selbst prägen. Und darum war der Eindruck, den sie selbst hinterließen, auch beeindruckend bei anderen. So wurden aus den Nachahmern selbst Typen, die andere prägen konnten. Hast du Vorbilder im Glauben, die dein Leben beeinflusst haben? Und worin waren sie dir Vorbild? Wie haben sie Glauben gelebt, dass sie dich prägen konnten? Bist du selbst eine Type von Christus geprägt? der wieder andere im Glauben prägen kann, weil er ihnen ein Vorbild ist? Und wie kannst du Glauben konkret leben, um hier in deinem Umfeld Vorbild zu sein? Ein Ausleger schrieb zu dieser Stelle: Darin müssen wir es nicht gleich zum Vorbildcharakter der Thessalonicher bringen, aber wir sollten in Ansätzen der Spur ihres Glaubens, ihrer Liebe und ihrer Hoffnung auf Jesus Christus folgen. Und da kann ich nur ganz klar sagen, nein, ich möchte eine Person sein und werden, die von Christus geprägt ist und so zum Vorbild für andere Menschen wird, so wie es die Thessalonicher waren. Ich möchte das nicht nur im Ansatz, sondern ich möchte, wünsche mir das von ganzem Herzen, dass mein Glaube auch in Stuttgart bekannt wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Gerade in unserer Zeit der Desorientierung, wo so vieles in Frage gestellt wird, wo Menschen Orientierung suchen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wo es lang geht. Da sind Vorbilder gefragt. Vorbilder, die Impulse zu guter geistlicher Nachahmung geben. Und ich bete, dass Gott es schenkt, dass wir in unseren Familien, in den örtlichen Gemeinden, ja, für die nachwachsende Generation, für unser Umfeld, Arbeitsplatz, über das Hinterland hinaus, Vorbilder sind, die selbst von Jesus Christus geprägt sind. Ich möchte kurz drei Punkte nennen, die ein Kennzeichen der Gemeinde in Thessalonich waren. Paulus beschreibt es so: Wir denken an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, die mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wörtlich heißt es, und das schreibt Paulus ganz knapp zusammengefasst: Wir denken an euer Werk des Glaubens, an eure Arbeit in der Liebe und euer Ausharren in der Hoffnung. Und ihr habt es wahrscheinlich gleich gemerkt, da klingt etwas an, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Die drei wesentlichen Kennzeichen des christlichen Lebens in der Gemeinde. Sie bilden den Inhalt unseres Glaubens. Aber diese drei Kennzeichen sind nicht nur ein Dreiklang von schönen Gefühlen, die die Thessalonicher hatten, sondern Paulus setzt diesen Dreiklang noch einen anderen Dreiklang daneben, um zu zeigen, da steckt viel mehr dahinter. Und dieser andere Dreiklang heißt Werk, Arbeit und Ausharren. Die Formulierungen, diese knappen Formulierungen, die Paulus benutzt, kann ich nur genial nennen. Denn er führt hier eigentlich totale Gegensätze zusammen. Glaube und Werk, Liebe und Arbeit, Hoffnung und Standhaftigkeit. Aber genau das ist das Entscheidende. Nur wenn beide Dreiklänge auch zusammenklingen, dann kommt die richtige Melodie daraus. Nur dann wird echtes Christsein daraus. Wenn man nur den ersten Dreiklang hört, Glaube, Liebe, Hoffnung, dann kann das Christsein schnell die Bodenhaftung verlieren. Dann kann es sich in Gefühlen und spirituellen Erlebnissen auflösen. Dann gerät man schnell wieder an sein Ich, das Drehen um sich selbst, das Glaube mir etwas bringen soll. Es sollte uns allerdings auch nicht so gehen wie den Ephesern. Ihnen schrieb Jesus, nachzulesen in Offenbarung 2, Ich kenne deine Werke, deine Arbeit und dein Ausharren. Und wir hören diesen Dreiklang, Werk, Arbeit, Ausharren. Bei den Ephesern lief es gut. Sie haben wirklich geschafft. Sie haben etwas getan für ihren Glauben. Aber interessanterweise wird der Glaube nicht genannt und die Liebe nicht und auch die Hoffnung nicht. Und das ist das Erschütternde. Und Jesus sagt den Christen in Ephesus, wenn sich das nicht ändert, dann wird die Gemeinde von der Bildfläche verschwinden. Ihr habt Werke und Arbeit und Ausharren. Und das ist das, was Menschen gesehen haben. Aber Gott geht es nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie. Das Werk der Thessalonicher, ihre Arbeit für den Herrn, war geprägt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich glaube, das ist auch wieder eine ganz entscheidende Frage. Glaube, Liebe und Hoffnung. Ist das unsere Motivation, Für den Dienst für Jesus Christus? Ich möchte ganz kurz diesen doppelten Dreiklang beleuchten, obwohl er eigentlich eine eigene Predigt wäre. Aber Glaube und Werk, diese Zusammenfassung ist wirklich genial, denn da gab es eine endlose theologische Diskussion seit über 2000 Jahren. Was ist denn nun wichtig, Glaube oder Werke? Ganz klar ist zu sagen, nur der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Er allein bringt uns das Heil, nicht unsere Werke. Und das ist ganz wichtig festzuhalten. Nur der Glaube allein rettet uns. Unsere Werke sind nicht die Bedingung für unser Heil, aber sie sind die Konsequenz aus unserem Glauben. Gerade weil wir an Jesus Christus glauben, folgt daraus, dass wir etwas tun, dass wir Werke haben. Glaube wird erst wirksam, wenn er auch zur Entfaltung kommt, wenn er in Werke mündet. Er zeigt sich in den Werken. Aber Werke ohne den Glauben retten eben keinen Menschen aus dem Verlorensein. Darum ist es so wichtig, dass die Werke im Glauben geschehen, aber dass sich der Glaube auch in Werken zeigt. Denn so schreibt es Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Und genauso ist es bei der Liebe. Liebe kann leicht zu einem bloßen, warmen Gefühl verkommen, das rasch verglüht. Liebe ist nur dann dauerhaft und stark, wenn sie an die Arbeit für den anderen geht. Die Thessalonicher haben das neue Gebot Jesu, das er seinen Jüngern gegeben hat, umgesetzt. Nämlich, dass sie sich untereinander lieben sollen, damit die Welt erkennt, dass sie seine Jünger sind. Dabei ist Liebe nicht ein sympathisches Gefühl für die Geschwister in der Gemeinde, sondern Liebe ist das beständige Arbeiten daran, den anderen so anzunehmen, wie Jesus Christus mich selbst angenommen hat. Und das ist nicht einfach. Mir sind nicht immer alle in der Gemeinde sympathisch, aber ich will sie annehmen, so wie Jesus Christus mich eben angenommen hat. Und das braucht eine dauerhafte Arbeit, damit ich die Geschwister lieben kann. Es braucht die Arbeit in der Liebe, um den anderen mit den Augen und dem Herzen Jesu sehen zu wollen und zu können. Aber wenn wir in der Gemeinde nur noch arbeiten, aber keine Liebe haben, so wie Paulus an die Korinther schreibt, dann ist auch unsere Arbeit umsonst. Denn an der Liebe werden sie uns ja erkennen. Die Liebe benötigt Arbeit, damit sie voll wirksam werden kann. Aber es muss immer Arbeit in der Liebe sein. Die Liebe ist der Motor für alle Bemühungen in der Gemeinde. Und die Hoffnung ist die Antriebsquelle, sozusagen das Benzin für den Motor. Wo es keine Hoffnung mehr gibt, da gibt es auch keine Bewegung mehr, keinen Antrieb. Wer keine Perspektive hat, kein Ziel, der wird sich nicht bewegen, wohin denn auch? Die Hoffnung der Thessalonicher, ich habe es schon gesagt, ist ausgerichtet auf den kommenden Herrn. Das prägt ihr Leben und ihren Dienst. Sie wissen, wo sie hinwollen. Und deswegen können sie so dienen. Aber Hoffnung ohne Standhaftigkeit kann uns dann zum Träumen und Schwärmen verleiten, ebenso wie es den Thessalonichern passiert ist und sie ihre Arbeit aufgegeben haben. Deshalb ist es wichtig, dass die Hoffnung geerdet ist. Dass wir ausharren in dem, was wir hier für uns heute vorfinden. Gott hat uns hier in dieses Leben gestellt und wir sollen nicht weglaufen, sondern hier arbeiten und wirken in der Perspektive, dass Christus wiederkommt. Wer allerdings nur standhaft und sesshaft ist, der bleibt auch sitzen, wenn er nicht nach vorne schaut. Wenn er keine Perspektive hat, keine Zukunft, sondern in der Gegenwart verharrt. Wer keine Hoffnung hat, der bleibt wirklich sitzen. Die Thessalonicher waren Vorbilder im Glauben, weil sie Paulus nachahmten, der sie im Glauben an Jesus Christus prägte. Sie bekehrten sich zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen. Sie wollten haben ihm gedient in Werken des Glaubens, in Arbeit der Liebe und im Ausharren in der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Ich bete darum, dass wir in unseren Gemeinden Nachahmer werden wie diese Gemeinde in Thessaloniki, um dann Vorbilder zu werden für das Hinterland, vielleicht auch bis Stuttgart, für unseren brennenden Glauben, für einen Glauben, der sich in den Werken zeigt, für eine Liebe untereinander, die durch Arbeit immer stärker und kräftiger wird und in der gewissen Hoffnung auf das Wiederkommen des Herrn, die aber nicht die Bodenhaftung verliert, sondern da steht, wo Gott uns hingestellt hat. Die Thessalonicher laden uns ein, Nachahmer unseres Herrn Jesus Christus zu werden, damit er uns so prägen kann, dass wir Vorbilder für andere sind und sie im Glauben prägen können. Amen.